uns gibt es ja seit Generationen und tatsächlich ist das bei uns im Puttenstamm ähnlich, dass wir heute halt die Enkel betreuen von den Kunden meines Großvaters. Seit 1857. Man darf sich nicht drauf ausruhen, aber benutzen darf man es, würde ich sagen. Kann man sagen, jetzt einer der Wendepunkte, was auch Neukundengewinnung und Marketing angeht, ist gewesen, dass wir, das hat auf einmal dann diesen Punkt gebracht, wo die Leute auf einmal, also fiktiv, durch die Tür spazieren. Ne? Also da kommen einfach mehrere Anrufe die Woche rein und sagen, willst du mein Makler werden? So nach dem Motto.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Peterson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher Podcast, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren und bewerten Sie ihn doch bitte auf der Plattform Ihrer Wahl, denn das würde mir A gefallen und B auch helfen. Kommen wir aber nun zu meinem heutigen Gast und zu einer Einleitung, auf die ich mit am stolzesten bin. Denn wir saßen im Arbeitssaal, als der Direktor hereintrat, gefolgt von einem Neuen im bürgerlichen Aufzug und einem Schuldiener, der ein großes Pult schleppte. So beginnt Madame Bovary, der Klassiker von Gustave Flaubert, der 1857 veröffentlicht wurde. Das Jahr, in dem ein anderer Gustav gemeinsam mit seinem Bruder Johann Ernst in Hamburg ein Unternehmen gründete, und zwar das G&J Pincanelle. Ein Versicherungsmakler, der bis heute aktiv ist und immer von einem Pincanelle geführt wurde. Und ich spreche heute mit der, ich glaube, fünften Generation der Pincanelle Versicherungsmakler in Hamburg, und zwar mit Johann Jakob. Hallo Johann Jakob.
Hallo Johann Jakob, schön, dass du da bist. Mensch, das war ja eine Einleitung, dieser geschichtliche Hintergrund und der Bezug zur Literatur. Das hätte meinem Vater sicherlich gefallen. Der ist ja sehr interessant. Und mein Mitarbeiter auch, der ist Philosoph.
Ah, ich dachte mir nicht, weil von eurer Geschichte her, dachte mir so, Mann, das irgendwie, das muss doch in so einem Zeitraum mit so gewesen sein, dachte man dann. Danach dachte ich mir, voll geil, ja. Das passt.
Also gut, ja, bei mir erwischst du da tatsächlich den Falschen. Ich bin keine Leseratte. Kam mir nie irgendwie in diese Lage gekommen.
Ist aber ein empfehlenswertes Buch, kann ich zumindest schon mal hier sagen. Aber zu empfehlenswerten Büchern kommen wir ganz am Ende noch von unserem Gespräch hier. Erstmal, fünfte Generation, habe ich das richtig gerechnet? Weil ich habe bei euch den Stammbaum und
Es ist sehr schwer. Also bei uns ist das Problem, das geht nicht so nacheinander. Also ich sage immer, der 10. Pincanelle, der 10. Namensträger. So.
Okay.
Weil das nicht eine gerade Linie ist. Also da ist zum Beispiel mein... was war das? Ja, der Bruder meines Großvaters, der ist dann nochmal wieder rein in die Firma, obwohl er vorher eigentlich schon, der war in einem Vorstand von einer Versicherung und ist dann zurück, weil mein Großvater plötzlich gestorben war und so weiter. Das heißt, das ist keine gerade Linie, dass immer eine Generation nach der nächsten kommt, sondern das waren teilweise auch Generationen gleichzeitig oder Brüder gleichzeitig.
Ja, wunderbar.
Ist ein bisschen schwer zu... Wir haben es versucht nachzuvollziehen, aber ja, wenn man sie so aneinander reiht, ist es wahrscheinlich die fünfte. Und da die auch teilweise zusammen tätig waren.
Euren Stamm auf deiner Seite, auf eurer Website, weil da ist der Stamm, da ich mir so, okay, weil ich habe jetzt dann hochgerechnet, ich glaube, du bist der Gast, mit dem ich am meisten vorab beschäftigt habe. Also ja, aber halt wegen der... sonst gucke ich wenig, weil ich wirklich dich kennenlernen möchte im Gespräch, und meine Gäste im Gespräch. Aber da habe ich halt gerechnet, aber so, okay, und dann kam mir irgendwie, es war nämlich, glaube ich, meiner Rechnung nach war dein Urgroßvater August Erdwin der Bruder von den beiden Gründern. Mhm. Und da ich mir so, okay, dann müsste das die fünfte Generation. Aber egal.
Diese Timeline auf der Webseite, die habe ich da irgendwann mal reingebastelt und die kommt ganz gut an.
Kann ich nur empfehlen.
Ich sehe das in den Statistiken, dass die auch immer gerne geklickt wird.
Sollten auch nach dem Podcast, kann ich nur allen empfehlen, auf die Seite zu gehen. Pincanelle-hamburg.de übrigens, aber ist auch verlinkt im Podcast. Ja. Ich sollte übrigens einen schönen Gruß von Michael Fiedler ausrichten. Der ist Chefredakteur vom Expertenreport und Experten.de. Mit dem habe ich gestern gesprochen und habe ihm gestern gesagt, dass ich heute mit dir rede. Du so fünfte Generation von so, ich glaube fünfte Generation von so einem Versicherungsmarkt in Hamburg ist, da meinte er so, ja, fragt ihn doch mal, ob der einen Maklerstab hat. Und ich sagte, was ist das? Und er meinte, das kann der dir erklären und fragen, ob er einen hat.
Den kennst du nicht? Mit so vielen Leuten schon gesprochen. Ja, also hier in Hamburg gab es die Hamburger Versicherungsbörse und da hattest du dann so einen Maklerstab. Ich persönlich habe keinen mehr hier, der müsste irgendwo bei meinem Vater rumfliegen, die letzten. Das ist so ein kleines, ja, schwarze, wir haben ja mit Bild, auch wenn wir ja Podcast machen. Ein kleiner schwarzer Holzstab und da oben dran ist so ein, aus Silber, meistens mit dann Emblem obendrauf eingraviert. Ja, ist ein ganz schickes Teil. Genau, hatten die Makler früher an der Börse.
Ja. Und das haben die als Erkennungszeichen gehabt, dass sie Makler sind.
Genau.
Ah, okay, gut.
Jetzt vergibt, glaube ich, auch immer noch der BDVM teilweise.
gut, dann haben wir schon mal die Frage für Michael geklärt. Sehr schön. aber jetzt hier, wir werden natürlich ein bisschen über eure Historie reden, aber nicht nur, möchte ich sagen. Ganz, ganz viele andere Sachen nämlich noch. Aber erstmal kommen wir zu dir. Und zwar das ausführlich. Und da ist ja meine erste Bitte immer, stell dich doch mal selbst vor mit 3 Hashtags und sag, warum die zu dir passen.
Hashtags? Ich dachte, Hashtags benutzt man nicht mehr.
Cool, das hat übrigens Said Shufara, den ich in der letzten Folge gesprochen habe, der ist in diesem Jahr 1000 geboren. Also der ist... Was? Ich glaube, der ist jetzt, glaube ich, 2002 geboren.
Oh, da habe ich
also einen so ein junger Makler. Und der hat auch gesagt, so, Hashtags, das haben doch die Leute früher genutzt.
Ja, ja, nee. Also, ja, ich habe die, Instagram haben wir immer mal benutzt, habe ich die auch immer benutzt, aber ich habe mir darüber kurz Gedanken gemacht. Also, was wir immer benutzen eigentlich, ist seit 1857, also Hashtag,
ja.
Einfach früher hat mein Vater hat das immer im Telefonbuch, hat er die Zeile immer noch extra bezahlt. Das hat Wirkung gezeigt. Und ja, man darf sich nicht drauf ausruhen, aber benutzen darf man es, würde ich sagen.
Ich glaube auch. Also ja, super.
Der zweite Hashtag, den ich mir überlegt habe, war Makler mit Hund. Also erst dachte ich so, ein Hund im Büro. In Anlehnung an Stromberg, aber bei uns ist immer irgendein Hund im Büro, auf jeden Fall. Ich habe selber 2 und dann gibt es hier noch andere, einer, der dauerhaft auch immer da ist und hier ist immer was los, aber die sind das alle gewohnt, da ist Ruhe.
Okay, also falls trotzdem mal jemand im Hintergrund das Bellen hört, ist einer von den Hunden.
Ja, die schlafen tief und fest.
Okay, und der dritte?
Ach, einen dritten, ja. Seit Generationen für Generationen. Hashtag, ja. Weil wir uns gibt es ja seit Generationen und tatsächlich ist das bei uns im Kundenstamm ähnlich, dass wir heute halt die Enkel betreuen von den Kunden meines Großvaters.
Ja. Ach echt, habt ihr. Ja. Gibt es bei euch, also meine, wenn es euch gibt seit 1857, habt ihr nachgelegt, wer euer ältester Kunde, also im Sinne von Langdings,
da habt ihr irgendwie sowas schwierig. Ältester Kunde ist schwierig. Du darfst dir das nicht so vorstellen, dass wir uns am 1. Dezember 1857 ins Maklerregister eingetragen haben, sondern das waren damals Kaufleute hier in Hamburg. Import, Export, haben dies und das gemacht, Geschäfte gemacht, wo es ging. Und dann haben sie irgendwann auch die Waren versichert, die sie importieren. Und dann wurde das halt irgendwann zum Kerngeschäft. Das hat sich auch über die Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, hat sich das immer wieder gewandelt bei uns. Es gab eine Zeit, da haben wir wahnsinnig viel Transport gemacht. Das machen wir heute kaum noch. Also das ist jetzt keine gerade Linie.
Das ist immer spannend, weil das ist sehr schön, dass du auch so ansprichst. Das steht auch auf meiner, muss ich mal fragen, Liste, kommen wir aber später zu, weil genau sowas. Aber erstmal so, seit Generation für Generation finde ich einen mega guten Claim auch. Gut, und dann kommen wir aber erstmal noch, bevor wir nämlich zu den Generationen kommen, kommen wir erstmal zu deinem Emoji. Was für ein Emoji hast du, oder welche Emojis hast du gewählt, die zu dir passen und warum?
Ich habe da auch überlegt, dann habe ich da mal reingeguckt, habe ich gesagt, welchen benutzt du denn am meisten so? Da gehen wahrscheinlich die meisten so ran, ne? Dann guckt man bei WhatsApp rein und sagt, und dann der einem vorgeschlagen wird. Und das ist tatsächlich der Daumen hoch. ich will jetzt kein Gesicht oder irgendwas, aber manchmal benutze ich ja auch so Zwinker und ich weiß nicht was. Aber eigentlich ist es immer dieser Daumen hoch, weil es ist so, mein Gemüt ist halt so, wird schon werden. Machen wir. Mich bringt halt wenig aus der Ruhe und meine Grundeinstellung ist immer, dass das wird schon irgendwie glatt gehen.
Sehr gut, kann ich vollkommen nachvollziehen und kann auch sagen, damit lebt man unfassbar entspannt. Also, ja. Ne, weil ich denke mir so, wenn es schief gehen soll oder es schief geht, dann geht es halt schief, also hilft mir jetzt auch nicht schon einfach ein Jahr vorher darauf, also mich damit
zu befassen. Nee, und wenn es schief gegangen ist, dann bringt Aufregung im Zweifelsfall auch nichts.
Exakt. So. Und deswegen ist es so.
Ja.
Gut, dann nehmen wir Daumen hoch und kommen zu 4 Fragen, entweder oder. Und du sagst was und warum. Die erste ist Star Wars oder Star Trek?
Beides nicht. Überhaupt nicht. Ich habe beide Filme oder Serien, nee, was sind das? Beides nicht geguckt. Gestern sprachen wir hier noch mit dem Büropartner irgendwie über alte Filme und so weiter und wir waren bei Spaceballs. Das habe ich geguckt.
Ah, okay.
aber nein, ich bin da aus dem Universum. Da kriegst du mich nicht mit, leider.
Wortwörtlich aus dem Universum. Aus diesen Universen, beide.
Ja, genau.
Sehr schön, gut. Da bin ich gespannt, ob das zweite funktioniert. Schoko oder Vanillepudding?
Schokolade. Also Schoko. Okay. Je dunkler, desto besser.
Okay. Dann ist das dritte Rucksack oder Koffer?
Früher Rucksack, heute Koffer.
Wir sind beim Reisen vermutlich, ne? Bei dir auch.
Ja, weil also das Auto ist bei uns immer rappelvoll bis aufs Dach. Kannst du dir vorstellen, 2 Kinder, 2 Hunde und dann immer noch irgendwas dabei. Und wenn du dann an die Nordsee oder zum Skilaufen fährst, da ist nicht mehr viel Platz.
Ich war doch mit dem Auto, also kurz mit dem Skilaufen, mit dem Auto, aber das ist schon von Hamburg ein Stück, ne?
So. Das ist ein Stück, ja. Das ist ein Stück.
Ja. Ja, gut, und die letzte, du bist Hamburger, muss ich zwangsläufig fragen, HSV oder St. Pauli?
Da sind wir im gleichen Thema wie bei Star Wars. Fußball so gar nicht. Aber ich kann behaupten, immer wenn ich zum HSV gehe, dann gewinnen die haushoch, weil ich erst einmal da war.
Okay, ich wollte gerade sagen, vielleicht solltest du es den HSV, wenn sie diesem Jahr nicht so oft so laut sagen, wenn ich sage, es geht.
Nee, ja, jetzt müssen sie durchziehen. Ja, ja. Nee, da war ich tatsächlich vor ein paar Wochen mit einem netten Kollegen, Jan Gieselmann, der hat eine Dauerkarte und hat mich mitgenommen, weil einer der Kollegen.
Also gar nicht, also man kann doch als Hamburger Jung an der Sache vorbeikommen, ja?
Ja, kann man. Ich habe auch nie Fußball gespielt. Und das habe ich auch vererbt. Mein Sohn spielt auch nicht gerne Fußball.
Was spielt dann? Handball, Basketball oder gar?
Nee, Tennis spielt er.
Ach, Tennis. Ja, Tennis, natürlich. Das ist für eine Frage, Marco. Tennis, roter Baum in Hamburg, ne? Oder?
Ja, ist doch roter Baum, oder? Ja, aber da spielen wir nicht.
Nee, aber das war doch vielleicht in Hamburg.
Da ist sehr schwer reinzukommen. In den Club kommst du eigentlich nur, wirst du nur reingeboren. Ansonsten kommst du in den Club an der Alster, glaube ich, gar nicht mehr rein.
Okay. Und dann gehe ich davon aus, dass auch keiner deiner Vorfahren Tennis gespielt. Sonst wäre
doch. Tennis haben wir auch welche gespielt,
sicherlich. Aber wir waren nie in dem Club dann drin, offensichtlich.
Nee, wir kommen ja gar nicht aus der Ecke. Wir kommen nicht aus der Stadt. Wir kommen mehr Richtung, ein bisschen weiter raus, der Blankenese.
Du sprichst mit jemandem, der in Leipzig, wo es in seinem Leben zweimal in Hamburg war.
Nächstes Mal Stadtrundfahrt.
Sehr schön. Aber ich muss sagen, es ist eine schöne Stadt. Also von den Großstädten in Deutschland. Und ich sage, also Köln ist für mich die schönste und leider die zweite Stadt, wo ich auch leben würde. Und die anderen Großen finde ich alle schlimm, außer Hamburg.
Hamburg ist die beste Stadt. Die schönste Stadt.
Kann man streiten drüber. Aber zumindest von dem, wenn ich sage, Berlin, Frankfurt, München, all diese Sachen, also nee, auf gar keinen Fall, die finde ich alle schrecklich. Hamburg finde ich gut.
Ich kenne nur Berlin ein bisschen und weil meine Frau da eine Zeit gearbeitet hat und wir dann Zweitwohnung dort hatten, aber wir sind beide nie mit dieser Stadt warm geworden. Es gibt Leute, die schwören drauf, die wollen nur da leben. Und ja. Ich kann es nicht nachvollziehen, aber jedem das alle.
Ganz genau. Ja gut, nachdem wir jetzt schon mal wissen, dass du als Kind kein Fußball gespielt hast, sondern Tennis. Ich frage meine Gäste immer, was sie als Kind werden wollten. Und da auf die Frage bin ich bei dir sehr gespannt. War für dich schon immer klar, dass du was mit Versicherungen machst, weil in eurer Familie das schon so gemacht wurde?
Witzigerweise nicht wirklich. Also ja, man kann sich daran erinnern, dass man dann auch immer mal im Kontor mit war bei meinem Vater. Und die hatten da witzige alte Technik und damals super neue Technik. Also Computer schon mit so, da konnte man dieses Snake-Spiel spielen und sowas. Das war immer großartig. Auf noch so grün-schwarzen Monitoren, weißt du? Aber nein, also ich war immer so sehr handwerklich. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich jetzt mal irgendwie, dass ich diese typischen Sachen, ich will Fußballprofi werden, klar, fällt aus bei mir, oder ich will Feuerwehrmann werden, kann ich mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern. Ich war immer sehr handwerklich interessiert und habe da später auch Praktika gemacht und gearbeitet in dem Bereich. War, glaube ich, eher so die Ecke.
Okay, aber du bist jetzt nicht, ich habe dich nicht als Tischler jetzt gerade hier eingeladen, sondern du hast doch irgendwie deiner Familie gefolgt.
Ja, auf dem zweiten Bildungswege quasi, ne? Bin da reingestolpert. Ich habe ursprünglich auch sehr hanseatisch, ich habe Schifffahrtskaufmann gelernt, in einer sehr alten Hamburger Reederei, die sogar noch älter als unser Unternehmen. Und das war meine mega gute Lehrfirma, die waren sehr breit aufgestellt, hatten eigene Schiffe, da haben sie das Crewing selber gemacht, sie haben sie technisch gemanagt, die haben die selber befrachtet, alles Mögliche. Das war super gut, hat auch echt Spaß gemacht. Aber irgendwie, ja, in der Firma bin ich nicht so richtig mit allen warm geworden, da gab es so ein paar Sachen, so dass ich danach gesagt habe, ich will noch mal studieren. Habe mir dann gedacht, ich will was Technisches studieren und habe dann in Hamburg angefangen, Maschinenbau zu studieren. Und dabei, was man halt so macht als Student, einen Studentenjob angefangen. Und der war bei meinem Vater im Büro.
Also, ich hatte es eigentlich gerade erwartet, dass du mal sagst, was mir viele erzählen, hier natürlich im Königsmacher Podcast, dass sie während des Studiums quasi von Strukturvertrieb angesprochen worden, da es quasi so reingerutscht sind. Das hätte ich jetzt gerade total faszinierend gefunden.
Reingerutscht bin ich auch, aber ohne Strukturvertrieb. Ja. Genau. Nee, ich habe tatsächlich so einen 450-Euro-Job bei meinem Vater angefangen und da dies und jenes gemacht, so ein bisschen, das war dann, ich meine, das war 2006, ne? Also, ja. Und dann haben wir da immer mehr, habe ich dann so Sachen wie Digitalisierung ein bisschen vorangetrieben und so Sachen. Und aber irgendwann habe ich halt festgestellt, ich verbringe sehr viel mehr Zeit im Büro als in der Uni und habe mir dann irgendwann eingestehen müssen, ich bin nicht der Typ fürs Studieren. Dann haben wir das an den Nagel gehängt und dann war es eben Vollzeitmakler.
Was ich gerade cool finde, ist, dass du einfach im Prinzip Ein ähnlichen Weg wie deine Vorfahren, die auch zuerst, ihr habt doch, weil ich es richtig gesehen habe, hast du oder erzählt, dass die auch Schiff, das genau das gemacht ja, haben, dieses Schiff-Dings da. Und dann auch Versicherung. Ja, aber die allerersten waren doch auch Schiff.
Die haben typische Hamburger Kaufleute, die haben auch Sachen eingekauft und verkauft und so weiter.
Also aus der Schifffahrt in die Versicherungsbranche quasi.
Sehr schön. Ja, kann man so sagen.
Genau. Gut, also bist du quasi du bist auch so reingerutscht wie alle anderen, trotz familiären Ewigkeit schon Bezug. Hast du eigentlich ein schlechtes, hast du mitbekommen, dass die Versicherungsbranche allgemein immer ein schlechtes Image hat, ja, die Branche an sich. Hast du das auch so schon wahrgenommen oder war das für dich, weil du als Kind und einfach alle in eurer Familie irgendwie Bezug haben, das gar nicht so gesehen.
Nee, ich habe das überhaupt nicht so. Also ja, man hört das immer und man ist dann so ein bisschen immer so, wenn du irgendwo auf einer Party bist und sagst, ich mache Versicherungen, dann immer, gleich will er mir was verkaufen. Natürlich gibt es dieses Vorurteil so ein bisschen und es gibt sicherlich auch ein paar schwarze Schafe, aber ich habe das nie so irgendwie schlimm empfunden, so ganz, ganz witzig. Es war immer ein nettes Miteinander. Mein Vater war schon immer vernetzt mit vielen anderen Maklern, die gingen auch bei uns zu Hause und so aus und ein. Da hat man sich nie irgendwie die Augen rausgekratzt. Ich weiß nicht. Ja.
Ah, okay.
Wo nee, das kommt. Ich witzig. Ich hatte mal mit einem anderen Makler aus Hamburg gesprochen, war mal im Gespräch, ob er vielleicht an mich was übergibt, wenn er in Rente geht. Und der kam, der sagte auch so, ah, der hat in der Branche, also wirklich, der ist 30 Jahre in der Branche und alle, die er kennt, die waren alle, waren immer nur gemein zueinander, wollten sich Geschäft abluchsen und nur komische Leute und so weiter. Und ich gucke ihn an und denke so, in welcher Ecke dieser Branche treibst du dich rum? Die sind doch alle total nett. Und helfen sich gegenseitig und schanzen sich Kunden zu und reden miteinander. Keine Ahnung, ja.
Meinst du, liegt bei dir vielleicht an deinem Namen mit? Dass ich weiß nicht, also sagt man so, ah, einer von denen, die kennt mir schon ewig? Oder ist das gar nicht? Ich habe keine Ahnung, wie es in Hamburg ist.
Nein. Also nicht. Vielleicht, ja, also der, manche Leuten ist der Name vielleicht ein Begriff. Meistens geht das gar nicht auf uns zurück, sondern auf einen Hamburger Notar, der ein Großonkel von mir, den die meisten halt eher kennen, weil sie da irgendwie mal ein Haus bei ihm oder irgendwas anderes beurkundet haben. Da wird man eigentlich eher nach dem gefragt. Aber weiß ich nicht, nö. Aber das ist generell hier eigentlich so eine Einstellung, also.
Ja, glaube ich auch. Ich kenne auch immer dieser Hamburger Kaufmann, also quasi ist das schon, ja, Kaufmannsehre, Hamburger Kaufmann, so wo man denkt, okay, so, ja. So verhält man sich da also ganz normal, ne? Also schon
ja, es gibt ja auch die ehrbaren Kaufleute hier in Hamburg.
Exakt, das meine ich gerade. Das habe ich gerade gesucht, wo ich denke, das kommt einem auch irgendwie in den Sinn, wenn man an Hamburg und Kaufleute so denkt. Das ist einfach so ein gutes Miteinander.
Ja.
Na gut. Okay, du hast eine Ausbildung gemacht, hast dann studiert, bist im Studium in die Versicherungsbranche eingerutscht, irgendwie so bei deinem Vater. Ja.
Aber was mir hat das tatsächlich auch Spaß gemacht. Und meine Frau kann das immer gar nicht nachvollziehen, dass mir diese Sachen irgendwie Spaß machen und dass ich da irgendwie Bedingungen auch mal lese und solche Sachen.
Wäre nichts für sie. Das kann ich deine Frau voll und ganz verstehen. Aber hast du dann auch, du hast eine richtige Ausbildung, du bist reingerutscht und hast du eine Ausbildung gemacht zum Versicherungskaufmann oder wie läuft das dann
weiter? Ja, also ich habe natürlich dann noch den das nennt sich dann Fachmann.
Ah, okay.
Ausbildung, ne? Das ist halt, ja. Kannst du selber machen im Abendstudium. Also wenn du schon eine kaufmännische Ausbildung hast, dann kannst du die oben drauf satteln. Das ist natürlich das ganze Fachwissen, was du dann zur Versicherung brauchst. Ne? Wie baue ich ein Beratungsgespräch auf, die ganzen Fachsachen, ne? Und solche Sachen, das habe ich über einen Dienstleister gemacht und dann musst du halt vor der Handelskammer eine Prüfung ablegen, ja. Und damit ja, hast gut. du dann deine eigene, kriegst du dann, kannst du deine eigene Zulassung kriegen und so weiter. Ja.
Und dann bist du, also das war, also du hast irgendwann seinem Vater, habt ihr beide gemerkt, okay, du bist häufiger im Büro als im Studium. Ja. Und hast du gesagt, so gut, dann lassen wir das mal jetzt sein, mit dem Studium bringt, lassen wir jetzt sein, ich mache das die Versicherungsding. Und bist du dann bei deinem Vater mit eingestiegen oder hast du dich dann quasi als Versicherungsmakler selbstständig gemacht oder wie war dann weiter?
Nee, ich war erst eine ganze Zeit einfach nur angestellt. Wir hatten das irgendwie alles nie so eilig. Auf dem Papier war ich nur angestellt. In der Praxis habe ich natürlich sehr viel mehr gemacht. Und irgendwann, dann habe ich meinen Vater mal zum Notar geprügelt und dann haben wir das auch alles festgezogen, sag ich mal.
Okay, dann kommen wir zu dem weiteren Weg, den kommen wir gleich noch. Erstmal will ich nämlich zurück, weil du hast nämlich vorhin was voll Spannendes gesagt. Du hast gemeint, als Kind warst du auch häufig im Kontor bei deinem Vater und bei der alten Technik, damals war es die neue Technik, ne, der grüne Monitor und da konnte man Snake spielen und so weiter und so fort. Und du hast aber auch gesagt, du hast dann während des Studiums das ein bisschen digitalisiert. Und ich frage mich halt, das ist halt ein ewig lang, also ne, ich jetzt mal so auf eure Geschichte kommend, also weil es ist ja wirklich ein ewig langes, also wir reden ja von Jahrhunderten, nicht von Jahrzehnten. Ist das eigentlich, also gibt es regelmäßige Abstände, wo man sagt, das haben wir digitalisiert, wir sind immer moderner geworden oder ist das so ein dauerhaftes Teil, dass man quasi sagt, das ist die Firmen-DNA oder was weiß ich, wenn man sowas in der Art sagen könnte?
Nee, also mein Vater hatte auch immer schon so, war ein bisschen so am Puls der Zeit, würde ich sagen. Also wenn wir dann von meiner Kindheit reden, dann reden wir von einer 20 Megabyte Festplatte, die 30 Kilo wiegt, ne?
Ja, also ich das ist klar. Ich bin die Jüngere hier.
Aber zum Beispiel, wir sind 1989, hat unser Büro, also das Restaurant daneben hat gebrannt und wir hatten den ganzen Wasserschaden. Und da ist tatsächlich ein Feuerwehrmann hoch und hat den Server rausgeholt. 1989.
Muss ein starker Feuerwehrmann gewesen sein, weil Server damals ein bisschen schwerer waren.
Ja.
Ja, gut. Nee, aber das ist schon mal, also, weil dann wart ihr ja schon ein bisschen digitaler. Also ich wollte mich fragen, wenn du das digitalisiert hast, 2005.
Ja, nee, wir waren schon vorher. Das war irgendwie so ein altes Verwaltungssystem. Ich glaube, das hieß RASIS. Das hing allerdings an einem Entwickler. Und das war dann irgendwann ein bisschen gefährlich. Dann haben wir gewechselt zu einem anderen. Das war, glaube ich, 2004. Das war jemand, der baute das auf Basis eines eigentlichen CRMs für Immobilienmakler. Da waren wir dann auch eine ganze Weile, wurde aber immer schlechter. Aber in dem Zuge haben wir dann immer mehr auch auf E-Mail umgestellt, alles
und habt ihr auch damals
viel gescannt.
Okay, weil ich weiß nicht, habt ihr auch damals schon, also ich überlege jetzt mal so, ne, dein Vater hat schon in den 80ern schon angefangen zu digitalisieren. Habt ihr da schon alte Versicherungsakten digitalisiert?
Nee.
Oder habt ihr einfach nur...
Wir hatten immer noch so, das war immer herrlich, es gab, im Drucker waren drei Fächer mit drei Papierfarben. Einmal weiß, das ging an den Kunden raus, und die anderen beiden müsste ich jetzt lügen, gelb und rosa oder rot so.
Ja.
Und so eins war die Wiedervorlage bei uns und eins ging zur Börse. Also damals hast du noch sehr viel Kommunikation mit den Versicherern über die Börse gemacht. Da bist du wirklich zwei, dreimal die Woche in die Handelskammer rüber zur Börse.
Okay.
Und dann hast du den Versicherern die ganzen Deckungsnoten rübergegeben und du änder mal das, neuer Antrag und so weiter.
Echt? Also wir reden von der Hamburger Versicherungsbörse, wo ich vor 2 Jahren, glaube ich, war, bei Veranstaltungen von Alster Spree, so ein ziemlich cooler... Ja. Da war noch, also wir reden noch in den 80ern, war da noch richtiges
Geschäft? Nee, wir reden von in meiner Zeit noch. Das ist 2010.
Da trifft man sich immer noch, hat man sich immer noch mit Versicherern getroffen.
Ja, die wurde ja erst aufgelöst. Boah, muss ich jetzt nachgucken. 2017? Es wurde immer weniger halt, ne? Dass dann keine Leute mehr da waren und schon gar keine Leute mehr, die irgendwelche Zeichnungsvollmachten hatten. Aber so richtig aufgelöst und dass sie jetzt eigentlich nur noch eine Touristenattraktion ist, weiß nicht, war das 2017? 18?
Keine Ahnung. Keine Ahnung, das musst du wissen. Ich bin gerade.
Ist nur noch ein Förderverein jetzt.
Ich bin gerade fasziniert, dass es einfach in diesem Jahrtausend noch so genutzt wurde, wie halt der Ursprungsjob, also der Ursprungsnutzungsgrund von dem Gebäude war. Das finde ich...
Wurde dann irgendwann nur noch 2 Tage die Woche, nicht mehr jeden Tag. Dann hat die Allianz nur noch einen Azubi zum Postabholen hingeschickt und so weiter. Ne? Also wurde immer weniger.
Aber es sagt halt viel über den Stand der Digitalisierung und der Versicherungsbranche aus, wenn man halt so ein altehrwürdiges Haus noch in diesem Jahrtausend...
Ja, war ja auch eine schöne lange Mittagspause, ne?
Okay, auch sehr schön. Gut, aber ein bisschen mal so ein bisschen Versicherungshistorie aus Hamburg noch gleich mal
mitgenommen. Aber also diese drei Zettelfarben haben wir schon lange abgeschafft.
Ja, gut, okay, das ist sehr gut. Genau, aber gibt es denn irgendwas, du hast mir vorhin gerade noch erzählt, dein Vater zum Notar geprügelt, damit ihr das ordentlich macht, so. Ich habe mir später aufgeschrieben, das kann ich letztlich mal nicht machen, weil es mir gerade einfällt. Wir reden ja gerade, ne, ganz viel über Weitergabe von Unternehmen und so weiter und an die nächste Generation weitergeben und so weiter. Und im Prinzip seid ihr ja, ihr habt das schon ein paar Mal durchgemacht bei euch. Gibt es da irgendwelche Erfahrungen, die, also hat dein Vater auch deinen Opa zum Beispiel da hinprügeln müssen oder war das einfach ein fließender
Übergang? Nee, das war traurig. Mein Großvater ist relativ plötzlich schnell gestorben.
Ach so.
Sodass mein Vater, da war er noch kurz nach dem Studium, da war er in London, glaube ich, gerade bei Lloyds. Und ist dann relativ plötzlich zurück nach Hamburg und hat dann es übernommen, 75.
Ah,
okay, ja, der Vater, da war noch ein Onkel von mir drin.
Ach so.
Onkel von meinem Vater.
Ja. Ach so. Okay, aber dein Vater, wenn er bei Lloyds war, dann war da aber schon der Plan offensichtlich bei ihm mal richtig.
Also da war Versicherungskarriere richtig. Nicht zwingend. Weiß ich gar nicht, ob das so die Linie war oder ob der auch was anderes mit seinem Jurastudium hätte machen wollen können. Ja.
Ja, vielleicht ist einfach das, vielleicht kommt ihr einfach nicht raus, weißt du, ist halt einfach mal so in den 50er Jahren des vorletzten Jahrhunderts da reingestolpert.
Ja.
Und seitdem ist diese Familie halt einfach fest. Ja, kannst machen, was du willst, also egal, was du für Lehre hast. Schön, aber okay, du hast, wir kommen jetzt von der Geschichte mal zurück zu dir. Du hast angefangen zu digitalisieren in den Anfang 2000er Jahre, ja, wo in Hamburg noch die Börse betrieben wurde, richtig, wie wir gelernt haben schon. Wie war denn da der Stand und was hast du warum wie gemacht?
Naja, das alte System konnte halt relativ wenig und man hat sich, das war alles viel zu aufwendig und so weiter. Und dann wurde ja langsam auch wirklich, konntest du alles per E-Mail eigentlich machen, immer mehr, also gerade mit den Kunden natürlich, und so weiter. Und da haben wir darauf umgestellt und dann ja.
Ja, aber seid ja für die Branche relativ schnell digitalisiert, also einfach affin. Ich dachte mir so, wo ich mir so überlegt habe, die Frage, dachte ich mir, es gibt ja zwei Optionen. Wenn ich jetzt so sage, mit der Historie wäre es ja ganz einfach, immer so, das haben wir immer so gemacht. Weißt du, man sagt, das sind solche Leute, gibt es ja, ne? Es gibt die zwei Möglichkeiten. Oder halt, dass man sagt so, nee, wir müssen uns ständig neu erfinden, wir müssen ständig mit der Zeit gehen. Und wenn die einfach schon vor, also schon, ne, also die Jüngeren werden jetzt sagen, was soll das denn vor 20 Jahren schon mit, schon angefangen hat mit E-Mail und sowas, das darauf umzustellen, war das super zeitig für die Branche.
Sicherlich.
Und, und dann war dein Vater ja offensichtlich auch offen dafür.
Ja, der hat da nie irgendwie mir Stöcke an den Weg gelegt. Nee.
Gut, also du hast zumindest das digitalisiert, Kunden auf digitale Ansprache. Wie habt ihr denn damals Kunden gewonnen?
Gar nicht aktiv.
die waren einfach da?
Die waren einfach da, die kommen dann irgendwie über Empfehlungen und so, aber gar nicht aktiv, nee. Also keine Werbung. Oder so geschaltet oder irgendwelche anderen Kanäle.
Ja. Abgesehen vom Telefonbuch, wo der Slogan war, seit 1857. Das war quasi die einzige Werbung dann.
Ja, genau, habe ich dann auch zum Beispiel irgendwann abgeschafft. Dann kamen immer diese komischen gelben Seitenvertreter und wollten dir wieder die nächsten größeren Anzeigen verkaufen. Und da habe ich irgendwann gesagt, so, Schluss damit, bringt eh nichts mehr. Telefonbuch ist tot.
Okay. Und aber habt ihr das da? Also war einfach, ihr habt einfach immer Bestandskunden gehabt, die euch weiterempfohlen haben aufgrund von guter Arbeit. Die Frage ist nämlich, oder? Weil wir haben heute, ja, wir sprechen ja heute alle von Zielgruppen und sowas, ne?
Ja, Zielgruppe hat sich auch bestimmt genauso oft gewandelt wie die Firmenleitung bei uns. Also traditionell halt sehr viele Familien, viele davon sind Unternehmer, freie Berufe und so weiter. Dementsprechend auch bei uns Schwerpunkt ein sehr großer Immobilienbestand, also Versicherung. Das wächst halt über die Zeit, ne? Und dann hast du auch genug zu tun mit der Verwaltung des Bestandes. Dann hast du Wir haben nie die, ich hatte nie, wir haben nie die Ambitionen, jetzt irgendwie direkt durch die Decke zu gehen und größer zu werden.
Nee, aber habt ihr eine klare, also habt ihr, ne, heute sprechen alle von Zielgruppen. Hast du eine klare Zielgruppe für dich oder sagst du, das ist halt einfach, es wächst über Empfehlungen?
Also als Zielgruppe, wenn du auch auf unsere Webseite guckst oder so weiter, wir sprechen schon eher die Familien an hier in Hamburg. Also Familien regional hier in Hamburg, das ist auch das, was wir jetzt durch Google und so weiter an Zulauf kriegen. Also das funktioniert, also heute funktioniert Marketing anders und es funktioniert auch. Das heißt, wir kriegen da regelmäßig Zulauf, auch außerhalb unseres bisherigen Bestandes. Und da sprechen wir hauptsächlich die Familien an, weil ich einfach, das ist, ja, damit kann ich mich connecten. Ne? Also ich bin selber Familienvater, hab ein Haus, hab Kinder, hab zwei Hunde und so weiter. Da sprichst du einfach irgendwie dann so auf einer Wellenlänge und das passt dann einfach und macht dann Spaß.
Und ist es auch war das auch die Zielgruppe von deinem Vater? Oder bist du quasi, wo es schon wieder sich ein bisschen ändert? Weil du sagst ja, wir haben
ja,
so
viele. Ja, durchaus.
Ja, ja. Was war bei deinem Vater da? Also was für ein, wo du als Student noch da warst und da ein bisschen, was war da so die, oder gab es überhaupt keine Zielgruppen, sondern einfach?
Nee, gab's. Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Gab es nicht. Wir sagen könnten, das ist die Ausrichtung.
Nee. Na gut, aber es war schon Privatkunde, nicht.
Nee, alles. Wir haben auch Gewerbekunden, also so ist das nicht, weil, also wer in Hamburg. Gibt es viele Unternehmer, viele, viele freie Berufe und so weiter. Und in gewissen Gegenden, wenn du da ein Einfamilienhaus dir leisten kannst, wird es oft schwer als normaler Angestellter. So. Das heißt.
Okay, schön umschrieben. Gut, genau, also du hast Zielgruppe, aber wandelt sich auch ein bisschen. Bei dir, aber du hast gerade gesagt, das fand ich interessant, ihr habt es halt regional aufgestellt, also quasi Hauptzielgruppe kommt auch aus Hamburg, ist auch Hamburger vermutlich.
Ja.
Habt ihr noch, also bist du digital im Sinne von, ihr macht einen Umsatz via Videokonferenz oder kommen einfach Leute immer noch ins Büro und wollen das auch haben, weil die es erwarten?
Beides. Also wir machen Video, ich mache Videoberatung viel, mein Setup entsprechend ist hier spätestens seit Corona mit dem anständigen Videolicht da oben und so weiter ausgebaut. Aber die Kunden kommen auch hier ins Büro. So. Wir haben eine Büroadresse. Ich arbeite nicht aus dem Homeoffice. Das funktioniert nicht mit dem Trudel, der da ist. Und ich will auch diesen Abstand haben. Ich meine, der Abstand sind nur 900 Meter, ne? Also ich wohne hier wirklich um die Ecke. Aber die kommen vorbei, ja. Also zum Beispiel kann man sagen, jetzt einer der Wendepunkte, was auch Neukundengewinnung und Marketing angeht, ist gewesen, dass wir waren immer in der Stadt, immer in der Innenstadt. Und Corona hat das Ganze so ein bisschen gekippt. Also wir hatten dann echt super schickes Büro, das war noch älter als unsere Firma, das war ein alter Fachwerkbau von 1633, glaube ich. Wir haben auf die Speicherstadt geguckt und so weiter. Das war toll. Nur dann kam irgendwie Corona und dann bin ich immer, um die U-Bahn zu meiden, mit dem Fahrrad in die Stadt gefahren. Mein Mitarbeiter hat gesagt, ich will mich nicht in die U-Bahn setzen, ich bleibe zu Hause. So. Wir sind, also Verwaltungssystem ist alles sowieso digital und geht von überall. Mein Vater hat dann das zum Anlass genommen und gesagt, ich komme eigentlich gar nicht mehr ins Büro. So. Und wir hatten noch einen Untermieter, das war ein Anwalt, der kam auch nicht mehr. Und dann saß ich da irgendwie alleine in einem schönen Büro für viel Geld in der Innenstadt. Keiner kam, keine Kunden kamen. Und dann habe ich das einfach mal gekündigt und gesagt, so, suche ich mir was anderes. So. Und damit sind wir dann weg aus der Stadt. Und haben zeitgleich ein bisschen mehr uns um Google-Bewertungen auch gekümmert. Und das hat tatsächlich so den Punkt gebracht, wo dann weil du in der Stadt halt hast du die ganze Konkurrenz mit den ganzen großen Maklerhäusern und so weiter. Und du hast auch sehr wenig Leute, die da leben. Und hier bist du jetzt auf einmal, hier wohnen ganz viele Wohngebiete um uns rum, ein bisschen Gewerbe ist auch um uns rum. Und das hat auf einmal dann diesen Punkt gebracht, wo die Leute auf einmal, also fiktiv durch die Tür spazieren. Ne? Also da kommen einfach mehrere Anrufe die Woche rein und sagen, willst du mein Makler werden? So nach dem Motto. Oder ich habe hier ein Thema. Kannst du mir helfen?
Das ist ja geil, das ist ja spannend. Das heißt ja quasi, es ist wirklich die lokale Veränderung, also die, ja. die Veränderung des Büroortes, ja. Einfluss, positiven Einfluss auf die Kunden hat.
Total.
Das ist spannend, das ist gerade
ja, das ist halt so, du überlegst, also wenn jetzt googeln die Leute wahrscheinlich langsam weniger, weil jetzt befragen sie nur noch die KI, aber wenn du googelst, dann hast du ja immer dieses Snippet da oben mit Maps, ne? Dann zeigt er dir, wenn du sagst, irgendwas mit Versicherungen, dann zeigt er dir automatisch, so hier, das sind die nächsten drei Versicherungsmakler bei dir in der Gegend. So. Und da waren wir dann irgendwie immer dabei.
Ja gut, aber das heißt ja auch, dass tatsächlich Kunden, und das spricht nämlich, weil ich wollte auch mit dir noch ein bisschen über die Zukunft vielleicht noch sprechen, aber das heißt ja auch nämlich, dass Kunden es schon noch wichtig finden, dass ihr Versicherungsmakler, ja, wir sind in einer Zeit, wo alles digital ist, ne, wird ja immer erzählt, ja, alle Leute sind digital und so weiter und so fort, und das ist vollkommen egal, du kannst auch nur noch digital beraten, ja, kannst du alles, aber auch du bist ja ein Beweis dafür, dass Kunden vielleicht digital beraten werden wollen, aber von dem Typen, der im gleichen Viertel wohnt wie sie,
ja,
oder im gleichen Ort wohnt.
Auf jeden Fall.
Ja, das ist ja mal eine spannende, gute Erkenntnis.
Die Nase muss ja auch denen passen. So. Wir kriegen ja auch Kunden, wir kommen zum Beispiel, es ist ja relativ viel im Moment, dass Makler aufgekauft werden. Ne? Da ist ja sehr viel Bewegung im Markt gerade.
Ja.
Und es gibt immer mal wieder Kunden, die kommen an und sagen, ja, ich war mal bei dem und dem und bei der wurde jetzt gekauft von dem und dem und ich kenne da niemand und das ist jedes Mal ein anderer Ansprechpartner. Das will ich anders haben.
Tun eigentlich Kunden, genau das wollte ich vorhin noch, jetzt ist es mich wieder gefunden, haben denn Kunden dich auch aufgrund eurer Historie, das habe ich nämlich vorhin, dass sie sagen, ey, euch gibt es, also ihr seid hier seit Jahrhunderten, gibt es euch, deswegen habe ich mich für dich entschieden?
Ja, wahrscheinlich, ja, sicherlich. Ob es nun Jahrhunderte sein müssen oder ob 50 Jahre nicht auch reichen, sei dahingestellt. Aber ja, ein Punkt, der ist halt so, wenn die Leute merken, dass du denen jetzt irgendwie nicht unbedingt den ganzen Tag irgendwas andrehen willst, dann, weil du diesen Verkaufsdruck nicht hast, ja, scheint zu wirken. Also,
ja, gut, das ist halt, ne? Das ist, glaube ich, das ist in der Versicherungsbranche, ja.
Das ist überall so, überall, oder?
Wenn du halt.
Ja. Und das Ziel ist ja nicht der schnelle Abschluss, sondern das Ziel ist ja, dass er seine Kinder dann auch, wenn sie ins Studium gehen, sagt, geh mal zu dem und lass dich mal beraten.
Also langfristig.
Ja.
Ganz. Ah, genau. Noch, du hast vorhin noch, ihr habt euch dann auch während Corona ein bisschen mehr um Kundenbewertungen gekümmert. Wie habt ihr das denn gemacht? Also wie habt denn ihr mal euch ein bisschen um Kundenbewertungen und die auch bekommen? Also deswegen.
Ja, angesprochen, gefragt, gesagt. wir haben was Gutes für dich getan. Immer wenn du was Gutes für einen Kunden tust, dann direkt fragen so, hey, du kannst mir auch helfen. Kannst mir mal ein paar Sterne schenken.
Es war also nicht eine einzige Kampagne, sondern ihr habt das quasi im Prozess implementiert.
Für dich. Beides, ja, beides. Schon, ne? Also Standardtexte die dann und Standard-E-Mails, die dann auch rausgehen oder als Zusatz in einer Bestätigung, wenn du sagst, ich habe das jetzt hier für dich billiger oder besser gemacht. Ach übrigens, wenn du damit zufrieden bist, gib mir doch mal bitte eine nette Bewertung. Und das funktioniert eigentlich ganz gut, weil wenn du an die Leute appellierst und denen quasi direkt sagst, ich brauche deine Hilfe, dann müssten sie ja im Unterbewusstsein sagen so, nee, ich will dem nicht helfen. Wir haben eigentlich keinen Grund, dir nicht zu helfen, weil er hat dir auch gerade geholfen.
So. Stimmt natürlich, sehr gut. Und das ist auch das ist heute Marketing voll relevant. Aber du hast vorhin erzählt, bei deinem Vater habt ihr kein Marketing gemacht, jetzt abgesehen vom Telefon. Unterzeichnung in dem Dings da. Hast du irgendwie andere alte Werbung? Habt ihr früher irgendwie Werbung gemacht, wo du sagst, es hat sich wieder geändert oder das haben wir damals so gemacht und jetzt machen wir das so? Also gibt es irgendwas, wenn du so quasi in euer, ich stelle mir so vor, ne, in euer Familienarchiv reinschaust so, und sagst so, Uropa, Gustav hat das und das geschrieben und da hat es funktioniert. Gab es sowas?
Ich glaube, es gab immer mal natürlich irgendwo Werbung, aber das war eigentlich immer mehr irgendwie so eine Art Freundschaftsdienste. Ne? Also das war dann so, der und der hat, was weiß ich, hier ein Clubmagazin, dann machen wir da eine Anzeige, weil das tut ihm gut. So, dann ging es nicht darum, dass du darüber irgendwie 1.000 Kunden gewinnst, sondern es geht darum, dass du dem 500 Euro rüberschiebst, damit er irgendwie sowas. Aber also ich hab einen mega Misserfolg, als wir dann wirklich auch hier jetzt in Großborstel bei uns in Hamburg waren. Hier gibt es so ein Stadtteilmagazin. Das ist so ein kleines Heftchen. Das kommt einmal, zehnmal im Jahr oder so, also fast jeden Monat irgendwie raus. Und da sind immer so kleine Stories über den Stadtteil und so weiter. Und da habe ich tatsächlich mal Werbung geschaltet. Da habe ich so 10er-Pakete gekauft. Das hatte genau gar keinen Erfolg. Das war einfach nur rausgeschmissenes Geld. Ja, also das habe ich versucht.
Aber spannend. Nee, das ist cool, das Umziehen in einen Ort und kenntlich machen funktioniert, aber Werbung, gut, vielleicht lesen nicht mehr so viel.
Ja, wenn du dir das Ding anguckst, im Nachhinein ist das eigentlich klar, weil wenn du das Ding durchblätterst, das besteht zur Hälfte aus Werbung. Ja, da ist jeder, der hier irgendwie ein kleines Business hat, also da ist der Eisladen, der Friseur und so weiter, die sind da alle drin und die sind da alle irgendwie auch dauerhaft drin und alle sagen, ja, irgendwie, das gehört hier so dazu, aber keiner kann dir beantworten, ob er darüber überhaupt jemals einen Kunden darüber gewonnen hat.
Gut, also die Werbung hat nicht, hast du andere Werbung mal geschalten? Arbeitest du mit sowas?
Habe ich nie gemacht. Also jetzt nicht Facebook oder sonst was Werbung. Wir schreiben regelmäßig auf LinkedIn irgendwelche Sachen, Artikel. Wir schicken regelmäßig Newsletter raus. Wir packen Artikel auf die Webseite, damit Google auch denkt, wir sind ein bisschen relevant und immer ein bisschen am Nabel der Zeit. Das habe ich aber nie gelernt. Das habe ich nie irgendwie mich groß auseinander mitgesetzt. So ein bisschen Learning by Doing und ja, irgendwie funktioniert es. Also wir ranken für das typische Stichwort bei Google eigentlich ganz, ganz gut. Jetzt im Juni, was ist Juni? Juni? Fahre ich zu Alexander Hacker. Mal sehen, ob ich da noch was dazu lernen kann. Der war, glaube ich, auch mal bei dir, ne?
Ja, der war auch hier mit. Beste Grüße, Alexander. Kannst du auf jeden Fall, wenn ich mal, ich weiß nicht, was du machst, aber ich bin mir sicher, kannst auf jeden Fall was beim Lernen, weil das finde ich, was er macht, ist gut. Das ist mal so von außen gesehen, ich bin zwar nicht da vor Ort, aber ich sehe ja, was er so tut, was er schreibt und sowas.
Ich bin halt sehr gespannt, wie sich das jetzt ändern wird und wie das, also Google hat, glaube ich, gerade zugegeben, dass sich das Suchvolumen durchaus einknickt, weil die Leute eben mehr Perplexity oder so fragen, weil sie direkt eine Antwort kriegen und nicht irgendwie eine Liste von Links, wo sie selber nachlesen können. Ich merke das ja bei mir selber. Ich frage auch lieber eine KI und kriege eine direkte Antwort mit Quellen, als dass ich das bei Google einticke und dann selber suchen darf.
Stimmt, bei Google auch mittlerweile Open Anzeigen. Also
das ist super. Da kriegst du manchmal auch echt gute Antworten.
Ja, stimmt, aber natürlich ist halt für das Geschäftsmodell von Google nicht super, weil natürlich Werbeanzeigen nichts mehr bringen. Ne?
Ja.
Aber ey, guter Stichwort von dir, wie sich es in Zukunft entwickelt, weil das wollte ich auch mit dir, dachte mir so, mache ich zwar in dem Podcast hier selten, aber ich finde, ey, jemand, der quasi auf eine Familiengeschichte in 5 Generationen zurückblicken kann, mit dem kann ich aber bis auf die Zukunft sprechen. Was glaubst denn du, wie sich es verändert? Und ich will jetzt hier nicht wissen, wie sich es in 150 Jahren verändert. Da, was weiß ich. Was glaubst du, wie sich es in 10 Jahren verändert? Also,
oder Wahnsinnig schwere Frage. Sicherlich muss man da, also Vertrieb ist das eine, Vertrieb wird sich sicherlich ändern, weil dieses ganze Thema mit Anzeigen, da stecke ich überhaupt nicht im Thema drin, deswegen weiß ich nicht, im Moment funktioniert es, glaube ich, noch echt gut. Suchoptimierung und so weiter. Das Thema Content finde ich schwierig, weil du siehst halt im Moment echt viel Content, aber wenig, der wirklich in die Tiefe geht, wo du auch merkst, ey, da hat ein Mensch dran gearbeitet. Diese KI macht das halt echt teilweise einfach und manche Leute machen es sich dann auch zu einfach, weil du eben diesen schnellen Output brauchst, diese krasse Frequenz. Andere Leute machen es wieder voll auf Qualität. Ich guck dir die Gebrüder Biel an, was die für Artikel da rausknallen. die immer wieder aktualisiert werden, das hat halt auch seine Zielgruppe sicherlich. Wahrscheinlich dann auch eine bessere Kundschaft als der schnelle Instagram-Kunde.
Ja, aber was glaubst du, was für dich, also wird sich für dein Geschäftsmodell, wenn ich das alles vielleicht so höre, bist du ja gar nicht groß, okay, Google-Suche vielleicht, aber so groß technisch abhängig ist es ja gar nicht, weil du bist einfach, du stehst auf, es funktioniert so bei Empfehlung, und zwar persönliche Empfehlung und halt Vertrauen in die Arbeit. Das sind zwei Sachen, die halt im Prinzip vollkommen egal, ob du es mit Stift und Papier machst oder ob die KI dabei ist.
Oder? Genau, ja. Ja, ja, klar, das wird uns den Arbeitsalltag weiter erleichtern. Ich meine, heute funktioniert das schon hervorragend, dass du die KI füttern kannst mit zwei Bedingungswerken und das Ding vergleicht dir das und die Ergebnisse sind top. Klar, musst du da auch immer fachlich nochmal rüber gucken, aber solche Dinge funktionieren schon super, ne? Und ich bin gerade, also unser Verwaltungssystem öffnet sich gerade und will auch solche Dinge einbauen. Das geht alles ein bisschen langsamer, als mir das manchmal lieb wäre, aber es geht. Also prinzipiell kannst du dann die KI alles fragen, was bei dir im Bestand stattfindet. So. Das kann die Analysen fahren, das kann dir Fragen zu Vertragsinhalten von Kunden beantworten. Im nächsten Schritt kann der Kunde das selber. Also dann fragt er halt einen Chatbot, der bei dem Makler ans Verwaltungssystem angeschlossen ist. Und dann kann er den halt Fragen beantworten zu den eigenen Verträgen. So Banalitäten, wo dann kein Mensch dahinter sein muss, wo ich jetzt nicht mich einschalten muss. Da wird schon viel Bewegung reinkommen und ich bin gespannt, was da kommt. Das auf jeden Fall. Auf der anderen Seite merkst du bei den Versicherern auch, dass da manche versuchen, extrem am Ball zu bleiben. Aber andere schießen sich selber ins Abseits. Also, das hörst du aber auch, das hörst du wahrscheinlich auch nicht, jetzt nicht zum ersten Mal, dass sehr viele Versicherer ein krasses Serviceproblem haben. Ne?
Höre ich immer wieder, aber in welchem Hinblick meinst du das genau? Meinst du es einfach, wenn man sich bei dir meldet, und es dauert ewig, bis die Antwort
kommt? Ja, ja, also viele Sachen dauern halt einfach echt ewig oder du kriegst keine Antworten oder du kriegst falsche Antworten oder du erreichst keine Leute am Telefon und so weiter. Da haben viele echt in den letzten Jahren, glaube ich, Fehler gemacht. Manche kriegen es hin. Und wir Makler haben ja das Glück, dass wir uns das dann aussuchen können. Wenn das nicht gerade super schwierige Risiken sind, kriegst du dir in der Regel irgendwo unter und dann kannst du dir den Partner aussuchen. Und wir merken das und Kollegen, im Kollegenkreis reden wir da auch immer wieder drüber, dass da durchaus der eine oder andere Versicherer eben aus dem Angebot rausfliegt, ne?
Das habe ich schon von ein paar Mal gehört. Es ist, die einfach sagt, wenn der nicht ordentlich digitalisiert ist, also wenn der nicht einfach meine digitalen Prozesse mit annimmt, dann fliegen die halt raus im Angebot für die Kunden, weil ich einfach mich nicht auf dem Faxgerät nicht, also das ist ein bisschen übertrieben, aber ja, mich nicht auf sowas einschlagen. Ist es so gemeint auch?
Ja, ja, klar. Es macht halt einen Unterschied für dich als Makler im Prozess, ob du eine, wenn du eine Deckungsnote rausschießt, möglichst auf dem digitalen Wege, ob du dir eine Wiedervorlage einstellst und nach zwei Wochen erinnern musst und nach vier Wochen die falsche Police kriegst und nochmal korrigieren musst, oder ob du das Ding rüberschießt, direkt Police, Rechnung und so weiter kriegst, du legst das bei dir ab, schickst das dem Kunden rüber und sagst, danke, ist erledigt und du kannst den Vorgang schließen.
Und das ist die Erwartung an die Zukunft.
Das ist für die Standardsachen, ist das die Erwartung, ja klar. Und gerade wenn du natürlich auch, wenn wir im Privatkundengeschäft auch unterwegs, das sind halt alles, sind oft halt auch Produkte, wo du jetzt nicht irgendwie, da wirst du ja nicht mit dem Einzelvertrag nicht reich, sondern da muss das passieren. Wenn du das bei einer großen, komplizierten Lebensversicherung oder was auch immer, wo du dann auch ein paar tausend Euro verdienst, klar, dann kannst du auch mal nachhaken, das rechnet sich, aber für eine Hausratversicherung.
Und wann glaubst du, dass die Versicherer alle so sind, dass sie quasi optimal mit euch machen, jetzt mal also mit dem Vermittler wird es wahrscheinlich genauso gehen, zusammenarbeiten?
Die, die es wollen, bei denen funktioniert es schon. Einige werden hinterherziehen, einige werden vielleicht sogar komplett verschwinden oder im Maklermarkt einfach nicht mehr relevant sein. Manche wollen das auch nicht oder die sagen, wir haben eine Ausschließlichkeit, die ist groß genug, da machen wir genug Geschäft. Makler sind jetzt nicht der wichtigste Vertriebskanal für uns. Gibt es auch. Ist ja auch legitim. Aber dann muss man das eben auch kommunizieren.
Genau, aber ich frage dich, wann, also glaubst du, dass die, die es wirklich wollen, es jetzt schon sind und alle, die es noch nicht sind, es eigentlich auch gar nicht wollen?
Nee. Also einige sind es sicherlich schon und die wollen das auch und andere arbeiten verstärkt dran und das merkt man auch und das glaubt man denen auch und die werden es auch schaffen und andere sind halt einfach so weit hinterher oder sind irgendwo vielleicht auch mal falsch abgebogen. Das wird wahrscheinlich nicht mehr oder zu spät was. Keine Ahnung.
Ja, hast du was mal so als Gefühl raus? Was ist welches Jahr ist zu spät? Also wenn du sagst, meinetwegen, wenn die jetzt in 3 Jahren nicht so schnell arbeiten, ich bin ja nicht immer in jedem Raum von Versicherung der am wenigsten Ahnung von Versicherungsbranche hat. Ne? Ich war nie im Markt, ich habe keine Ahnung, wie eure Prozesse sind. Ich höre es immer nur von euch. Und frag mich jetzt gerade so, wie lange ist man als Makler oder ist die Maklerschaft an sich, ich nenne es mal noch nachsichtig, mit potenziellen Versicherern in der Anbindung, bis sie dann irgendwann sagen, ey, ich habe jetzt hier, wir haben jetzt 2028, was weiß ich, oder wir haben 2030 oder was, und einfach, ey, jetzt sind die einfach rausgeflogen. Oder meinst du, es geht schneller?
Bei uns sind die ersten schon rausgeflogen.
Okay.
Also für Neugeschäft, ne?
Ja, klar.
Da haben wir vielleicht noch einen Bestand, vielleicht auch einen signifikanten Bestand, aber die werden nicht mehr angeklickt im Vergleich. Also das kannst du halt auch keinem Kunden zumuten, ne? Teilweise.
Gut, also alle für alle Versicherer, die zuhören.
Komplette Bestände schon weggedeckt irgendwo. Und das kenne ich auch aus dem Kollegenkreis. Ja. Das ist teilweise auch spartenabhängig. Der eine sagt, ey, die Gotha ist im Industriebereich super, aber im Privatkundenbereich kannst du die halt nicht anbieten. Das funktioniert halt nichts. Das ist ja dann teilweise auch sehr individuell. Aber, ne?
Ja, was heißt aber auch für die Versicherer, Leute, es ist kein Spiel mehr auf Zeit, sondern es ist einfach.
Die Zeit ist da. Also das Spiel findet jetzt und heute statt.
Das ist ja mal sehr interessant. Ja, ich bin eigentlich ein bisschen fast durch. Du hast schon mal deinen größten Misserfolg, hast du aber gerade schon gesagt. Oder gibt es noch irgendwie so einen anderen, wo du sagst, also Misserfolg ist immer so ein Wort, ne? Learning nennen wir es mal lieber. Hast du noch was, wo du sagst, das ist.
Man lernt jeden Tag irgendwie dazu. Und klar macht man auch Fehler und manche. Andere Dinge hätte man früher schon machen sollen und manche Dinge, da verrennt man sich und das ist am Ende gar nicht relevant, weil der Aufwand für zu groß ist für das, was man da macht. Alles Mögliche. Aber ich habe auch Spaß dran, also auch so technische Lösungen zu finden und solche Sachen. Und da bin ich dann auch mit den Entwicklern, versuche ich da ein bisschen im Gespräch zu sein. Wir sind zum Beispiel ja FEMA-Partner. Die entwickeln ja auch gerade echt viel und da versuche ich dann auch immer nachzuhaken und zu sagen, geht ihr auch in die Richtung, überlegt das mal, das wäre schon cool.
Okay, ja. Und du hast gesagt, du hast selbst 2 Kinder. Versuchst du dich schon an die Versicherungsbranche ranzuführen, damit das quasi die nächste Generation ist? Gottes Willen.
der eine oder in der nicht, zweiten Klasse. Oh Gott. Der eine ist in der zweiten Klasse und meine Tochter, die wird jetzt im Sommer eingeschult. Da haben wir ganz andere Baustellen.
Ich hatte ja schon einen Gast, wo seine Eltern mit ihm in Kindheit gespielt haben, und zwar so ein Brettspiel, das Versicherung heißt.
Er sagte. Keine Ahnung. Also ich glaube, mein Sohn, der könnte dir schon erklären, so ungefähr, was eine Versicherung tut. So habe ich ihm schon mal so erklärt, wenn das Haus hier abbrennt, dann wird es für uns jetzt alleine eng. Deswegen tun wir uns da mit ganz vielen zusammen und dann schmeißen die alle ein paar Euro mit ins Sparbüro. Dann können wir uns ein neues Haus aufbauen. Und wenn das jemand anders passiert, dann schmeißen wir halt ein paar Euro für ihn mit rein. Das hat er, glaube ich, schon verstanden. Der ist jetzt 8. Aber nein, nein. Ja? Der soll mal erstmal seinen Weg gehen. Und wenn es dann vielleicht einer wird.
Dann lade ich ihn definitiv in den Königsmacher-Podcast ein, kann ich jetzt schon mal sagen.
Vielleicht wird es ja auch jemand anders, rechts und links, weißt du, das ist ja, hat es ja bei uns in der Familie auch gegeben. Wir sind ja.
Stimmt, der Name.
Fünf, quasi, bald 5 Enkel bei meinen Eltern. Also, ich habe noch 2 Brüder.
Ach so. Aber deine Brüder sind nicht in der Branche, oder doch?
Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Der eine lebt in der Schweiz, der macht was ganz anderes. Und der nächste, der macht auch was anderes, aber hier in Hamburg. War auch nie Interesse da, war auch nie irgendwie Diskussion in der Familie. Wer übernimmt das? Oder warum du und nicht ich?
Ja. Nö. Wir sind gespannt, wie gesagt. Wenn es einer wird, dann nehme ich auf jeden Fall einladen. Einfach nur aus, um zu schauen, wie nächst, wie weit.
Ja, aber da musst du aber noch ein paar Jahre machen, ne? Ich meine.
Naja, ist ja jetzt 8. irgendwie. Ja, 10 Jahre.
10, 15 Jahre schaffst du.
Gut, keine Ahnung, wie man dann noch, ob man dann noch Podcasts hört oder was man macht. Vielleicht treffen wir uns dann im Cyberraum. Also, weißt du, so im Metaverse. Aber jetzt sind wir schon am Ende. Da habe ich ja 3 Fragen. Ja. Und die erste ist immer so, was war denn für dich so der beste Tipp, den du in deinen Anfangszeiten bekommen hast? Vermutlich von deinem Vater, schätze ich mal.
Habe ich auch drüber nachgedacht. Du hast mir die Fragen ja vorher verraten, ja. Oder beziehungsweise die sind ja immer ähnlich.
Genau.
Ich habe gar nicht so diesen einen Tipp, den ich irgendwie einer bestimmten Person zuordnen kann. Also was ich generell überall auch von ihm und von anderen und von Kollegen und so weiter sehe, ist, dass das Netzwerk eigentlich wichtig ist. Ne? Also du kannst dir vorstellen, wir sind jetzt auch nicht riesig, wir können nicht alles perfekt. Deswegen arbeiten wir halt auch mit anderen zusammen. Und ich habe immer rechts und links gefragt, andere Makler, wie macht ihr das? Oder wenn ich irgendwo Kunde klopft hier an und ich habe vor der Branche einfach gar keine Ahnung, dann weiß ich im Zweifelsfall jemanden, der das gut kann, und dann schicke ich ihn dahin. Das funktioniert immer hervorragend. Also da war mein Vater auch immer schon super vernetzt. Der hatte so einen Makler-Stammtisch, Maklerrunde nennen die das. Die sind dann noch mal einmal im Jahr Ski gefahren. Das ist gerade ein bisschen schwierig, das auch in die nächste Generation zu kriegen, weil die ganzen älteren Herrschaften langsam alle nicht mehr tätig sind. Ist ein bisschen traurig, dass das einschläft, aber ich habe noch andere Runden.
Ah, gut. Nee, aber das heißt aber dann hat ja auch schon dein Vater quasi das gemacht, weil mich heutzutage ist immer so, ja, die jungen Makler, die jungen Leute, die neue Generation der Makler, die haben verstanden, dass man nicht mit den Ellenbogen ausfährt, sondern einfach sich gegenseitig hilft und so weiter. Klar. Und das ist aber dann scheinbar, wenn ich richtig höre, war das ja auch dann schon bei deinem Vater so.
Ja, klar.
Das ist keine Alterssache. Ja, klar. Es ist keine Alterssache.
Nee. Ja, ja. Das ist natürlich dann nicht über WhatsApp, sondern die haben sich dann einmal im Monat zum Essen getroffen. Aber, oder halt auch angerufen. Ja, wenn es ganz akut ist. Ja, klar. Nee, das.
Ist ja schön zu hören, dass du einfach merkst, es wird gar nicht alles neu erfunden. Es ist einfach so eine. Es gibt einfach Sachen, die gibt. Also gute Geschäftsbeziehungen innerhalb auch der Branche gab es früher und die haben nicht anders. Die haben vielleicht mit anderen Medien. Ne? Du hast ja. Man hat sich nicht per WhatsApp-Chat, sondern mal angerufen und hat sich einfach an den Tisch getroffen. Richtig, real.
Genau.
Und das ist ja mal ein guter Gedanke, wo du denkst, okay, es ändert sich gar nicht so viel, abgesehen von den Medien. Ja. Den besten Tipp, den du hattest, haben wir jetzt gerade schon. Was hättest du gerne am Anfang deiner Karriere in der Branche gewusst?
Ist auch so eine Frage, wo ich über. Also, klar, im Nachhinein kannst du immer sagen, man hätte vielleicht hier und da Sachen anders gemacht. Vielleicht wäre ich früher aus der Stadt weggegangen. Vielleicht hätte ich mich tatsächlich irgendwie auf eine sehr schmale Zielgruppe eingeschossen. Vielleicht mache ich das auch noch, wer weiß. Aber ich habe da jetzt nicht irgendwie so eine Sache, wo ich sage, ey, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte das. So, vielleicht kann ich sagen, ich hätte mich nie für dieses eine Verwaltungssystem entschieden, was wir damals 2007, glaube ich, für das wir uns entschieden haben. Da wäre ich gleich zum Marktführer gegangen. Da hätte ich mir 15.000 Euro Umstellungskosten gespart, aber ja.
Ja, gut.
Das sind so Kleinigkeiten, ne?
Ja, gut. Und jetzt die letzte. Wir haben ja mit einem Buch begonnen. Das erste Mal in diesem. Und jetzt komme ich zu, was für Bücher kannst du empfehlen? Oder was für Medien, ich kann auch einfach sagen, Medienquellen, wo du sagst, das kann man, da hast du deine. Ja, dann sagen wir, welche Medienquellen kannst du empfehlen und warum?
Ich lese auch nicht, meine Frau, die hat irgendwie, die liest ein, zwei Bücher die Woche. Die hat das aber auch beruflich gemacht, die war Autorin. Fürs Fernsehen und so. Und ich so gar nicht. Das Einzige, was ich für Bücher im Schrank habe oder im Regal, sind Fachbücher. So. Die lese ich dann auch oft nicht von A bis Z, sondern lese sie quer und ziehe mir raus, was für mich sinnvoll erscheint. Und dann landen die wahrscheinlich wieder im Regal. Und da gibt es sicherlich auch das eine oder andere, wo ich nicht weit über den Klappentext hinausgekommen bin.
Gibt es denn, ein Fachbuch, was dir einfällt gerade, wo du sagst, das könntest du empfehlen?
Nee, will ich jetzt gar nicht empfehlen. Aber okay. Medien, also generell, ne? Also ich, wie gesagt, ich höre auch deinen Podcast, ich höre auch andere Podcasts auch aus der Branche oder auch aus gar nicht branchenspezifisch, also ein OMR-Podcast oder so. Das ist so mein Ding. Ich bin auch so ungeduldig, also ich höre Podcasts also nie auf einfacher Geschwindigkeit. Bin da eher so bei 1,4 oder so.
Bist nicht der Einzige, der das macht. Ich weiß noch nicht, nee. Ich erinnere mich gerade an Hans Stolp, der mal unter allen, ich habe Matthias Schmidt als Gast gehabt, der von Kompassgruppe.
Ja.
Und da hat Hans Stolp, der sonst selten, der sagt, höre ich gerne und so, also hat schon kommentiert, erste Podcast, wo ich nicht auf höhere Geschwindigkeit stellen konnte, weil Matthias schon so schnell spricht. Also, ja, aber gut. Also OMR-Podcast, sonst welchen Branchen-Podcast, jetzt mal abgesehen vom Königsmacher, würdest du empfehlen, den man sich hören anhören sollte?
Ja, bei Thorsten Jasper höre ich immer gerne rein. Makler und Vermittler-Podcast. Ich habe gerade neu entdeckt, wie heißt der, von ProContra? Lachsblau oder so?
Das Geile ist, dass du auch Lachsblau sagst. Ich habe einfach, ich glaube, die sagen Lachs, also Lachsblau, nicht Lachs, der Fisch.
Keine Ahnung. Ich war ja letzte Woche live dabei, als die eine Live-Aufnahme mit der Ideal gemacht haben in Hamburg in der Kneipe. Habe ich das zum ersten Mal davon gehört. Also irgendwie war der nie bei mir in den Vorschlägen drin. Aber da war der Podcast nebenbei und wir haben dem Bier gefrönt, deswegen habe ich da jetzt das nicht so genau mitgekriegt, wie sie das aussprechen.
Ah, okay. Nee, ich glaube, es geht immer um Lachen und ich habe am Anfang auch an den Fisch gedacht. Ich wusste nicht, ich dachte, gibt es einen blauen Lachen.
Vielleicht. Ja, also vielleicht mal auf einfacher Geschwindigkeit die Einleitung hören.
Ja, keine Ahnung. Gut, aber sonst noch was? Also abgesehen vom Podcast, wo du sagst, das liest du, hörst du, siehst du, was du empfehlen könntest, oder?
Nee, das ist dann in der Regel sehr spezifisch, wenn man dann gezielt zu Themen sucht, auf die Suche geht, dass man dann irgendwo fündig wird. Ja.
Okay. Ja. Gut, dann bedanke ich mich,
mit dir zu sprechen. Herzlichen Dank für deine Zeit.
Ja.
Interessant.
Hat echt Spaß gemacht. Das kann ich nur zurückgeben. Ich habe sehr viel gelernt, auch Sachen, die ich gar nicht erwartet habe.
Dankeschön. Danke für die Einladung.
Ich hoffe, Sie fanden das Gespräch mindestens ebenso interessant wie ich und haben das ein oder andere mitgenommen. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Johann Jakob Pinkernelle. Und mein Name ist Marco Petersohn. Das war eine Podcast-Produktion von Ass im Ärmel, dem Ass im Ärmel bei Presse-, Medien- und PR-Arbeit für Finanzdienstleister.
Denn mit Social Media erreichen sie bestenfalls einen Teil ihrer Zielgruppe mit Ass im Ärmel, Reputation und Reichweite innerhalb und außerhalb der eigenen Bubble. Auf Wiederhören!